Herzlich willkommen, Ursula Weidenfeld ist hier und Tonspurwissen ist auch hier.
Eine Vielzahl der Dinge, die wir draußen sehen in der alltäglichen Welt, sei es jetzt Brückenkonstruktionen oder aber Laternen, fallen mir bei sowas immer spontan ein, sind aus Stahl, unterschiedlichste Stahlsorten. Aber gerade dieser Stahl als Konstruktionswerkstoff, ich glaube, da können wir auch in der heutigen Gesellschaft nicht mehr drüber wegsehen. Beziehungsweise könnten auch gar nicht ohne ihn leben.
Wozu brauchen wir Stahl? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Tim Oelker.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, in diesen Tagen reden ja alle über die Stahlproduktion, über den Stahlstandort und über die Frage, wie man Stahl in Deutschland herstellen kann. Wir reden über Stahlforschung. Das ist nämlich Tonspur Wissen. Wir suchen nach den Forschungsgebieten und den Forschungsgeschichten hinter der aktuellen Diskussion und fragen Expertinnen und Experten einfach danach aus. Wenn ihr oder sie eine Anregung oder eine Frage haben, her damit. Wir freuen uns über jede Mail an tonspur@rheinische-post.de. Und über Likes und Sterne freue ich mich natürlich auch total. Wir reden heute über Stahl, genauer über Spezialstahl. Der ist besonders hart und man kann dem in Schichten unterschiedliche Eigenschaften verpassen. Und wir fragen uns, was kann man daran noch besser machen? Was bedeutet das für die Zukunft, wenn man besseren Stahl energieeffizienter herstellt? Was ist eigentlich Stahl? Wozu braucht man den? Wie wird er besser? Wie spart man Energie bei der Herstellung? Das frage ich jetzt Tim Oelker, der am Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien, IWT, in Bremen forscht. Hallo, Herr Oelker.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Freue mich, dass Sie da sind. Herr Oelker, alle reden über Stahl und alle fragen sich, muss man in Deutschland Stahl herstellen?
Klare Antwort, ja.
Warum?
Das ist ein sehr großer Industriezweig hier bei uns in der Bundesrepublik, nicht nur historisch gewachsen. Und wenn ich das an der Stelle so formulieren darf, wir sind immer noch eine der qualitativ hochwertigsten Industrien, glaube ich, an der Stelle in der Welt. Auch wenn sich natürlich die Kompetenzen immer weiter verschieben, aber ja, müssen wir.
Sie forschen zu Stahl und vor allem zu Spezialstählen, die ja in Deutschland hergestellt werden und werden können. Was ist denn eigentlich Stahl?
Stahl an sich ist eine Legierung, also eine Mischung aus Kohlenstoff und Eisen, so rudimentär, wie es nur geht an der Stelle. Wir sprechen bei Legierungen aber meist in unserem Fall nicht nur von einer Mischung aus Eisen und Kohlenstoff, also einer Zweistofflegierung, sondern meist aus mehreren Stoffen. Da kommen dann noch Elemente hinzu wie Chrom, Nickel, Vanadium, Molybden, alles, was den Stahl entsprechend ja positiv beeinflusst. In einem gewissen Maß.
Und was ist der Unterschied zwischen Eisen und Stahl? Eisen ist doch auch eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff.
Eisen an sich ist erstmal ein chemisches Element. Das kennen wir hoffentlich alle. Im Periodensystem steht unser Fe, das Ferrum, das Eisen als einzelnes Element. Es wird zu Stahl, entsprechend, wenn man dann etwas beigibt, in unserem Fall den Kohlenstoff. Und der Unterschied liegt dann eigentlich in den mechanischen Eigenschaften. Stahl per se ist erstmal ein sehr weiches Element, lässt sich gar nicht mal so gut bearbeiten, schmiert bei der Zerspannung sowas in der Richtung. Und wenn wir dann entsprechende Legierungselemente hinzufügen, ändern wir die Eigenschaften. Das heißt, wir kommen dann mit einer höheren Härte am Ende raus. Wir können das Ganze besser zersparen, wir können es weiterverarbeiten. So dass man da auf jeden Fall die Eigenschaften verbessert.
Ist Stahl immer etwas oder ist das Verwandeln von Eisen nicht im Sinne des Periodensystems der Elemente, sondern in dem, wie wir es verwenden? Also Eisen, was man sieht, was spröde ist, was man schmieden kann, aber eben was nicht besonders elastisch ist. Ist das ganze Geheimnis sozusagen die Umwandlung von Eisen zu Stahl?
Ja. Dann würde ich mich ein bisschen zurückhalten, dazu äußern, aber ja, im Endeffekt alles, was wir, oder eine Vielzahl, alles ist natürlich falsch, eine Vielzahl der Dinge, die wir draußen sehen in der alltäglichen Welt, sei es jetzt Brückenkonstruktionen oder aber Laternen, fallen mir bei sowas immer spontan ein, sind aus Stahl, unterschiedlichste Stahlsorten. Aber gerade dieser Stahl als Konstruktionswerkstoff, ich glaube, da können wir auch in der heutigen Gesellschaft nicht mehr drüber wegsehen, beziehungsweise könnten auch gar nicht ohne ihn leben.
Und warum ist Stahl zur Weiterverarbeitung besser geeignet als Eisen?
Weil wir damit deutlich mehr anfangen können. Wie gesagt, das Eisen an sich als Konstruktions- oder auch als Funktionswerkstoff ist gar nicht so funktional, gar nicht so einsatzbereit. Und mit Hilfe des Stahls bzw. der Schaffung von Stahlvarianten können wir einfach eine Vielzahl an Industrieanwendungen abdecken.
Ist Stahl nicht eigentlich alte Industrie? Braucht man im Zeitalter der Elektromobilität anderen Stahl als im Zeitalter des Verbrennermotors?
Die Frage finde ich sehr gut. Da kann ich nämlich ganz klar Ja drauf antworten. Wir brauchen schon allein für unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Stahlsorten. Wir hatten jetzt letztens wieder ein Beispiel, wo wir das ganze Thema mal aufgegriffen haben, wenn wir uns eine Autokarosserie anschauen. Die besteht aus verschiedensten Stahlsorten und aus verschiedensten in dem Moment Anwendungsgebieten. Wir haben unsere crash-resistenten bzw. unsere kraftaufnehmenden Bereiche, wo wirklich hochfeste Stahlsorten eingebaut werden, die auch wirklich viel Kraft in dem Fall eines Crashes aufnehmen können. Wir haben tragende Elemente, die eine hohe Steifigkeit bzw. eine hohe Festigkeit haben müssen. Und wir haben Elemente, wo wir sagen, gut, da hängt jetzt was dran, ist aber nicht so weiter wild, das darf auch mal kaputt gehen, ist dann einfach auszutauschen, weil die Werkstoffe entsprechend günstig zur Verfügung stehen.
Was machen Sie denn? Was erforschen Sie?
Ich darf mich im Themenbereich des Stahls mit der Wärmebehandlung beschäftigen. Im Sinne der chemischen Modifikation von Randschichten. Wir sprechen hierbei beim Nitrieren, das ist mein Fachgebiet bzw. mein Arbeitsgebiet, von der chemischen Modifikation einer Randschicht durch die Wärmebehandlung. Das heißt, wir bringen verschiedene Elemente in unsere Stahlrandschicht ein, um dann verschiedene Eigenschaften zu generieren oder zu verbessern.
Nitrieren, das hört sich so an, als wäre Stickstoff im Spiel.
Ja, ganz genau so merke ich mir das auch immer. Nitrieren, Nitrogen, Stickstoff. Wir sind bei höheren Temperaturen unterwegs. Höheren ist hier tatsächlich vergleichsweise zu halten, nämlich bei 500 bis 600 Grad ungefähr, ein bisschen darunter. Ist im Vergleich zu anderen Prozessen immer noch nicht das Maß der Dinge, was Temperatur angeht, aber es ist schon insofern höher, als dass wir die Elementaktivität in unserer Oberfläche, wir sind immer in einem Ofen unterwegs, in einem Industrieofen, dass wir da die Atmosphäre entsprechend regeln können und dann die Elementaktivität hochhalten können, damit eine Diffusion stattfindet.
Das heißt also, je heißer es ist, desto aktiver werden Elemente und verbinden sich möglicherweise miteinander. Deshalb wird es heiß. Aber wozu braucht man denn Stickstoff beim Stahl?
Durch das Einbringen von Stickstoff erzeugen wir ein Gefüge, was uns verschiedene Eigenschaften verbessert oder aber erst ermöglicht. Wir sprechen da meistens von der Bildung einer Nitrierschicht. Und diese Nitrierschicht besteht aus zwei unterschiedlichen Bereichen im Normalfall. Das wäre einmal unsere Verbindungsschicht ganz außen, die einen hohen Stickstoffanteil aufweist, und unsere Diffusionszone, die darunter liegt, die einen etwas geringeren Stickstoffanteil aufweist, und diese stützt dann die Verbindungsschicht ab. Dadurch können wir verschiedene Eigenschaften modifizieren, wie zum Beispiel die Verschleißbeständigkeit oder aber Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe.
Also wozu braucht man beim Stahl verschiedene Schichten? Wenn ich das richtig verstanden habe, sagen Sie ja, wir haben am Ende einen Stahl, der an der äußeren, der außen anders ist als innen.
Genau. So erstmal der Gedankengang. Vielleicht gehen wir da nochmal einen Schritt zurück. Wir haben unseren Kessel im Stahlwerk, wo wir unsere verschiedenen Elemente mit reinpacken und dann entsprechend unsere Stahlschmelze erzeugen. Diese wird dann abgegossen, wenn wir keine Energie mehr zuführen, keine Wärme. Kristallisiert sie natürlich, beziehungsweise erstarrt. Das heißt, daraus haben wir dann einen Stahlblock im Normalfall oder einen Guss, Strangguss, was auch immer. Und dieses Halbzeug wird weiterverarbeitet über Fräsen, über Drehen, über Schleifen. Auch das sei mal dahingestellt, bis wir unser Bauteil haben. Und dieses Bauteil, in unserem Fall meist ein Zahnrad, wird dann wärmebehandelt. So, das heißt, dann sind wir schon mal von der eigentlichen Stahlschmelze weg. Wir haben keine Suppe mehr, wenn ich um das so zu formulieren.
Das muss ich nochmal verstehen. Wenn ich eine Stickstoffverbindung, also Ammoniak, an mein Werkstück heranbringe, da ist es dann aber auch warm, ne? Das ist, da muss
genau,
es richtig,
genau.
Dann ist es, dann, und dann fängt das an, fangen diese Stickstoffverbindungen an, die setzen sich an die äußere Schicht und wandern dann gemächlich, aber eben, wenn man sagt, ins Innere, dann über, in das äußere Innere sozusagen.
Genau, das haben Sie so sehr gut formuliert. Lassen Sie uns da nochmal einen Blick drauf werfen. Unser Ammoniak, den wir in die Atmosphäre geben, zerfällt aufgrund von einer katalytischen Wirkung der Metalloberfläche an unserem Bauteil. Das heißt, wir erzeugen eine Atmosphäre aus eigentlich, so der Plan, vielfach sehr viel Stickstoff, sehr viel Wasserstoff. Manches davon rekombiniert, setzt sich wieder neu zusammen. Dann haben wir mal Stickstoff als Molekularverbindung, das N2, mal als Ammoniak wieder im Gas vorliegen. Aber durch diese Spaltung des Ammoniaks und des Stickstoffs haben wir natürlich freie atomare Stickstoffverbindungen bzw. freie Stickstoffatome vorliegen. Diese setzen sich dann an der Oberfläche an und dann geht's weiter in Richtung Bauteil.
Warum braucht man das?
Um die Eigenschaften der Werkstücke anzupassen. Wenn wir uns ein Zahnrad vorstellen, das in einem Getriebe verwendet wird, das erfährt sehr hohe Belastungen. Sei es durch Scherkräfte, sei es durch flächige Beanspruchungen, durch Pressbeanspruchungen, wie auch immer. Sehr hohe Beanspruchungen und unsere Nitrierschicht verhilft dabei, dass dieses Werkstück diese Belastungen besser standhält, weil die Nitrierschicht als solche einen anderen Charakter hat als metallische Bauteile und dadurch zum Beispiel ja, verschleißbeständiger wird.
Also die ist noch härter als ein normales Zahnrad dann.
Genau.
Und warum macht man nicht das ganze Zahnrad hart?
Erstens aus Effizienzgründen, weil es natürlich effizienter ist. Gerade wenn wir über das Nitrieren sprechen, effizienter ist nur die Randschicht zu härten. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten das ganze Bauteil aufsticken, nennen wir das dann, sprechen wir von sehr, sehr, sehr langen Prozesszeiten.
Wie lange ist das?
Das kann je nach Tiefe, also ich habe jetzt zum Beispiel für 1 Millimeter, das ist ja immer noch nicht viel, aber da sind wir schon mal gut und gerne 80, 90, 100 Stunden im Ofen unterwegs, die der Ofen auf Temperatur gehalten werden muss und entsprechend das Bauteil auch.
Also das wird zu teuer.
Genau, zu teuer und irgendwann auch einfach nicht mehr umsetzbar, wenn ich mir überlege, dass ein Bauteil mehrere hundert Stunden in den Ofen muss, ist es auch gar nicht mehr praktikabel.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es entstehen nicht zwei Schichten, sondern drei Schichten. Sie haben ja gesagt, wir bringen also diese Stickstoffverbindung an den äußersten Rand. Der diffundiert dann und dann hat man ja am Ende das Innere, das nicht behandelt ist. Das, was ein bisschen von diesem Stickstoff abgekommen hat, je nachdem, wie viele Stunden Sie das da im Ofen lassen. Und dann diesen äußeren harten Rand. Wie entscheidet man denn, was man wie lange im Ofen lässt, damit welche Eigenschaften entstehen?
Erstmal ist das Ganze abhängig vom Anwendungsgebiet. Brauchen wir eine Verbindungsschicht? Brauchen wir keine Verbindungsschicht? Möchten wir eine dicke Verbindungsschicht haben oder eher eine dünne? Dann gibt es noch die Frage, die Verbindungsschicht teilt sich auch nochmal auf in einen Bereich mit einem Porensaum, nennen wir das. Das heißt, dass in diesem Bereich rekombiniert der Stickstoff aufgrund von hohen Partialdrücken in den Bereichen zu molekularem Stickstoff und der formt dann Poren. Diese können dann auch ein ganzes Netzwerk beanspruchen oder aber entsprechend in die Tiefe gehen mit Kanälen.
Aber wenn ich Poren habe, dann verschleißt das doch wieder, oder nicht? Wozu genau. Braucht man Poren?
Wie gesagt, abhängig vom Anwendungsgebiet. Diese Porensäume können auch gut sein, wenn wir zum Beispiel ein Schmierstoffreservoir brauchen. Wenn wir Anwendungen haben, in denen die Bauteile geschmiert werden und sich dann aufgrund des Porensaums ein vernünftiger Schmierstofffilm ausbildet, dann dienen diese Poren natürlich als Reservoir für den Schmierstoff.
Können wir mal überlegen, also wir haben immer dasselbe Zahnrad. Für welche Anwendungen bringt das Nitrieren besonders viel?
Für Anwendungen im Bereich von hoher Form- und Maßtreue. Das heißt, das Nitrieren findet, wie gesagt, bei 500 bis 600 Grad statt und damit findet keine Gefügeumwandlung im Stahl statt. Das heißt, wir haben auch nach der Wärmebehandlung ein Bauteil, was in der Größenordnung bzw. in den Maßen und Formen ist, wie es vorher reingekommen ist. Das ist bei anderen Wärmebehandlungen wieder anders. Da haben wir dann eine durchgreifende Gefügeumwandlung, nicht nur in der Randschicht, sondern auch im Kern des Bauteils. Dadurch haben wir dann wieder andere Maße und andere Formtoleranzen, was sich auch so semi-optimal, sage ich jetzt mal, für die Fertigungskette äußert, weil wir dann noch einen nachträglichen Fertigungsschritt einbringen müssen durch ein Schleifen, Zersparen, wie auch immer.
Wie groß sind denn die Zahnräder, über die wir jetzt gerade reden?
Das kann von einem kleinen Zahnrad mit 5 cm Durchmesser bis hoch zu, weg von den Zahnrädern, zu Wellen, zu Motorwellen gehen. Ich weiß von Kollegen aus der Industrie, da sind teilweise Bauteile mit Gewichten um die 100 Tonnen behandelt worden.
Und das sind Zahnräder, die für Motoren verwendet werden, Elektro- oder Verbrenner?
Genau. Wobei ich da auch jetzt die 100 Tonnen, ist natürlich kein Zahnrad, das wäre exorbitant groß. Das sind dann zum Beispiel Wellen von Dieselmotoren oder sowas, die damit dann entsprechend behandelt werden. Das heißt, die Range für eine Behandlung, für eine Nitrierbehandlung, die Bauteilrange ist unfassbar groß und sehr variabel. Das heißt, das Nitrieren.
Dann haben Sie auch riesengroße Öfen.
Theoretisch ja, wir jetzt hier in Bremen nicht. Aber in der Industrie gibt es da tatsächlich auch Öfen, die mehrere Meter in den Boden reinragen und auch mehrere Meter gleichzeitig wieder rauskommen aus dem Boden. Oder aber auch lange, sehr, sehr große Salzbäder, in die die Teile dann eingetaucht werden. Das heißt, das ist einfach ein sehr, sehr variabler Prozess.
Wenn man über verschiedene Arten redet, Stahl zu härten, dann ist Nitrieren nur die eine oder nur eine Variante von vielen. Welche Rolle spielt denn dieses Nitrieren in der ganzen großen Welt der Spezialstähle?
Eine immer bedeutendere, möchte ich sagen.
Klar.
Keine Frage, sonst wäre ich nicht hier. Das Schöne am Nitrieren ist, es ist schon sehr, sehr lange bekannt. Also, ich hatte noch mal extra nachgeschaut, schon vor Christi Geburt, wenn wir mal nach der Zeitrechnung gehen, gab es wohl schon Versuche, Stahl mit entsprechend Stickstoff zu beaufschlagen, wenn auch natürlich nicht gewollt oder nicht technologisch in dem Maße gewollt, wie es heute gewollt ist. Die ersten Patente dazu sind Anfang des letzten Jahrhunderts eingetrudelt bzw. beantragt worden und seitdem geht es eigentlich steil bergauf in der Branche. Nicht zuletzt, wir sprechen natürlich jetzt gerade von Stahl. Stahl ist, wie schon mal einmal angedeutet, ein Riesenthemengebiet. Und nicht zuletzt kommt es dann auch darauf an, was für Stähle habe ich. Es gibt ja die verschiedensten Stähle, von Warmarbeitsstählen über Werkzeugstähle bis hin zu Nitrierstählen, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, extra fürs Nitrieren gemacht wurden. Gibt es da die größten oder gibt es da große Möglichkeiten, das entsprechend zu regeln? Und was am Nitrieren noch so spannend ist, im Vergleich zu weiteren Wärmebehandlungen, wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Aufkohlen, das heißt, wir beaufschlagen die Werkstücke mit einem Kohlenstoffspender, Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid. Das Ganze findet aber in Temperaturbereichen um 950 Grad statt. Das heißt, da sind wir temperaturtechnisch deutlich höher, brauchen deutlich mehr Energie. Das heißt, in den letzten Jahren wurde immer postuliert, dass das Nitrieren eigentlich ein relativ energieeffizienter Weg der Wärmebehandlung ist. Und da wurden auch sehr, sehr viele Forschungsprojekte bzw. sehr große Forschungsprojekte auch mit geliefert, mit bearbeitet. Und das war doch sehr angemessen bzw. sehr angenehm zu sehen dann an der Stelle.
Das glaube ich als Forscher, der davon lebt, dass das Nitrieren eine große Zukunft hat, kann ich das gut verstehen. Aber was in Gottes Willen machen Sie denn jetzt noch neu, wenn das ein Verfahren ist, das schon vor Christi Geburt in irgendeiner Form passiert ist, wo die Patente aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts kommen? Was macht man denn im 21. Jahrhundert noch als Forscher damit?
Vielleicht gehen wir erst einmal aufs Generelle ein. Wie schon gesagt, mit jeder neuen Stahlsorte kommt natürlich auch eine neue Prozessführung fürs Nitrieren, wenn er denn nitriert werden soll, dazu. Das heißt, wir müssen alles wieder darauf abstimmen, dass es die gewünschten Ergebnisse gibt. Und zu jeder Stahlsorte gibt es dann natürlich auch noch verschiedene Anwendungsbereiche, die auch nochmal ergründet werden. Das klingt natürlich immer so, ich sag mal, simpel, wenn man sagt, wir haben Stahl, wir nitrieren und eigentlich seit 100 Jahren funktioniert das. Das Problem daran ist nicht, dass es nicht funktioniert, sondern dass wir die Anwendungsbereiche natürlich genau abstecken müssen. Das heißt, wenn wir ein Zahnrad für die Elektromobilität haben, brauchen wir eine andere Nitrierbehandlung, als wenn wir ein Zahnrad für einen Verbrennungsmotor haben.
Warum?
Wir haben höhere Kräfte, die da wirken. Wir haben zwar kleinere Getriebe, das heißt auch kleinere Zahnräder, aber diese Zahnräder kriegen eine höhere Drehgeschwindigkeit, eine höhere Drehzahl, das Wort, eine höhere Drehzahl ab und müssen dann andere Belastungen standhalten. Auf mein Aufgabengebiet bezogen, ich habe mich die letzten Jahre über entsprechend genau mit dem Energieeffizienzthema beschäftigt und durfte da einen Einblick gewinnen, wie effizient ist so ein Nitrierprozess. Es gibt verschiedenste Varianten, es gibt verschiedenste Anlagentypen, wir haben die miteinander verglichen, wo ist was, wo fließt welche Energie hin. Und ja, vor allem dreht es sich immer um die Frage, wie viel? Wie viel Energie kommt im Bauteil an? Wie viel Energie brauchen wir überhaupt für so einen Prozess? Wie viel Energie verlieren wir eigentlich über so einen Prozess? Das waren alles Fragen, bei denen ich ehrlicherweise auch ein bisschen gestutzt habe, dass sich da vorher noch nie jemand so explizit drum gekümmert hat, aber das ist das Schöne als Forscher, man erfindet ja nicht das Rad neu, sondern man findet immer nur kleine Dinge, die im Kontext des Gesamten wichtig sind.
Ja, um dann am Ende das Zahnrad doch neu zu erfinden. Wie viel Energie kann man denn sparen beim Kochen von Stahl? Wie groß ist da der Hebel, an dem Sie sitzen?
Ja, da wieder ein bisschen differenzieren. Stahl kochen schwierig, weil wir da definitiv viel Energie brauchen. Wir wissen, Stahl an sich ist ein sehr schweres Material im Vergleich zu Holz zum Beispiel. Das heißt, wir müssen auch viel Energie aufbringen, das Ganze in den flüssigen Zustand zu bringen. Soweit. Und in der Wärmebehandlung beim Nitrieren mag ich mich nicht zu einem, wie viel können wir sparen, beziehungsweise wie viel effizienter können wir werden, äußern, da die Prozesse tatsächlich schon sehr weit sind, was das angeht. Also ja, wir haben unseren Ofen, der ist meist ein paar Tonnen schwer. Wir haben unsere Charge, die da drin liegt. Wenn ich mir jetzt mal so einen einzelnen Chargenprozess anschaue, die muss erwärmt werden. Unsere Gase müssen erwärmt werden. Da kommt schon einiges zusammen, auch wenn gleich man sagen muss, eigentlich ist es ungewollt, dass wir den ganzen Ofen mit aufheizen oder aber die ganze Peripherie mit aufheizen. Es ist aber notwendig, weil es rein physikalisch nicht anders funktioniert. Was wir aber gesehen haben, wir können verschiedene Teilprozesse des Ganzen entsprechend effektiver gestalten oder aber im Sinne von Synergien die Energie, die wir benötigen, auf jeden Fall benötigen, weiter nutzen. Bestes Beispiel ist da für mich zum Beispiel die Abfackelung eines solchen Prozesses. Das Problem beim Nitrieren ist die Bildung von Wasserstoff und die Bildung von Ammoniak im Abgas. Und damit wir, weil wir die Abgase nicht direkt absaugen können, weil sie ja entsprechend auch eine gewisse Wärme mit sich tragen, so aufbereiten müssen, dass sie auch in die Produktionsumgebung abgeleitet werden können, werden die ganzen thermisch abgefackelt.
Das heißt, es wird verbrannt. Das sind die Flammen, die früher immer aus den Schornsteinen kamen.
Ja, so kann man sich das vorstellen. Das ist natürlich in der Nummer kleiner für solche Öfen. Aber genau das ist es. Und wir haben da jetzt ein Konzept entwickeln können mit unseren Industriepartnern zusammen, welches diese Energie nicht nur reduziert, die wir dafür benötigen, sondern auch so nutzbar macht, dass wir sie für weitere Prozesse in der Produktionsstätte, sei es jetzt eine Reinigungsmaschine oder eine Trocknungsanlage, weiter nutzen können. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir über Effizienzsteigerung sprechen und der vor allem aus dem Projekt jetzt herauskommt.
Also am Kern geht es um die Frage, wie effizient ist der Prozess und vor allem, was macht man mit dem Rest der Wärme, der Energie, der Abgase, die dann hinten rauskommen, wie kann man die noch nutzen?
Genau, so kann man das formulieren.
Können Sie noch einen Satz sagen, Herr Oelker, zu der Frage, Stahl ist und bleibt ja schwer. Also Sie haben gerade gesagt, Stahl ist und bleibt energieintensiv in seiner Herstellung, in seiner Veredelung. Aber er ist und bleibt ja auch schwer. Und viele sagen ja im der nächsten Phase der industriellen Entwicklung werden die Werkstoffe immer leichter, immer dünner und auf der anderen Seite immer belastbar. Da haben wir ganz viel über Carbon geredet und Ähnliches. Braucht man denn in Zukunft diesen Spezialstahl oder diesen Stahl noch in dem Maß, wie wir ihn heute noch verbrauchen?
Mit Sicherheit sagen kann man es natürlich nie. Wir haben keine Kristallkugel. Ich würde aber schon sagen, dass der Stahlanteil eher zurückgehen wird, wenngleich ich da auch gerne nochmal in eine andere Kerbe schlagen möchte, nämlich wir haben am Institut auch eine Abteilung, die sich mit der Leichtbauweise beschäftigt von Bauteilen. Da sprechen wir dann immer über die additive Fertigung oder im Volksmund auch 3D-Druck. Dadurch können wir schon signifikant unsere Bauteilgewichte reduzieren. Wir haben aber trotzdem noch den Stahl. Natürlich gibt es auch andere Konzepte mit Titan, mit Aluminium, vielfach, wenn wir in die Raumfahrt gehen oder in die Luftfahrt. Aber ich glaube, dass Stahl, dadurch, dass er so massig vorhanden ist, so gut erforscht ist, aber auch gleichzeitig so gut recycelbar ist, dass er da trotzdem eine einzelne Rolle einnehmen wird und da auch weiterhin erstmal noch weit, weit vorne bleiben wird.
Und dann fragen wir ganz zum Schluss nach dem Standort Deutschland zur Herstellung von Stahl, Spezialstahl. Das muss man immer hier machen oder kann man das ebenso gut woanders tun?
Natürlich kann man es auch woanders machen. Aber ich sehe gerade den Standort Deutschland für die Stahlerzeugung auch schon allein historisch gewachsen als sehr, sehr wichtig an. Es ist immer noch eine große Industrie. Es sind immer noch sehr, sehr viele Arbeitsplätze dahinter. Und ich glaube, wenn dieser Industriezweig wegbrechen würde, wird nicht nur ein großer Teil an Arbeitsplätzen wegbrechen, sondern auch ein sehr, sehr großer Teil der Forschung. Weil im Endeffekt Stahl benötigen wir heute in so gut wie jedem Kontext, wie wir ihn heute kennen.
Ja, danke schön, Herr Oecker, für diese weite Reise durch die Welt des Spezialstahls. Das war total spannend.
Ich habe zu danken, mich vorstellen zu
können. Und Ihnen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Herzliche Grüße. Nächste Woche sind wir wieder da. Ihre Ursula Weidenfeld.